Die heutige Veranstaltung mit Janice Jackheit ist die erste im neuen Jahr, aber insgesamt schon die 77. in dieser Reihe Wissen fürs Leben. Ja, das Leben mit all seinen Widersprüchen und Rätseln, das Leben mit seiner unfassbaren Schönheit und seiner unvorstellbaren und unermesslichen Grausamkeit, das Leben mit den wenigen Glücksmomenten und dem nicht enden wollenden Leid, das Leben mit den raren Gipfelerlebnissen, wenn überhaupt, und den viel zu häufigen Niederlagen und Erbärmlichkeiten. In meinem Jahreskalender Die Weisheit des Abendlandes stand vor 2 Tagen: Glaubst du, es sei eine Kleinigkeit, das Leben zu erkennen? Es ist nicht nur eine große Sache, sondern die größte überhaupt. Das Leben zu erkennen, das ist auch die große Sehnsucht, der große Traum von Janice Jackheit. In Wikipedia steht, sie sei eine Extremsportlerin, doch das ist ein Schmarren. Janice Jackheit ist schon extrem oder war extrem, doch nicht als Sportlerin, sondern als Sinnsucherin, als Seelenforscherin, eine Närrin und Philosophin, eine verrückte Deutsche auf korrektem Kurs in den Wahnsinn, ein weiblicher Faust, zweifelnd, wissbegierig, eigensinnig, mit vielen Fragen im Kopf, eine Träumerin, erfasst, infiziert von einer unendlichen Sehnsucht, es muss doch mehr als alles geben. Als Janice noch gar nicht auf der Welt war, hat ihr Landsmann Rolf Biermann gesungen: Das kann doch nicht alles gewesen sein. Das bisschen Sonntag und Kinderschreien, das muss doch noch irgendwo hingehen. Die Überstunden, das bisschen Kies und abends in der Glotze das Paradies, darin kann ich doch keinen Sinn sehen. Nur schaffen und raffen und husten und hast und dann noch den Löffel abgeben, das soll nun alles gewesen sein? Da muss doch noch irgendwas kommen. Nein, da muss doch noch Leben ins Leben. Leben. Da muss doch noch Leben ins Leben. Das hat sich Janice Jackheit auch gesagt, als sie etwa 30 war. Sie war beruflich erfolgreich als IT-Beraterin. Sie wollte ihr Leben kontrollieren, im Griff haben und hatte auch alles, was man so zum Leben braucht, und war dennoch unglücklich, voll innerer Unruhe, gequält von Sinnkrisen und Ängsten, ausgebrannt von den vielen Versuchen und Anstrengungen, glücklich zu werden, und angeödet von der bleiernen Graue des Alltags. In ihrem Buch Tosende Stille schreibt sie: Wie oft schon hatte ich solche klaren Einsichten, die mein Leben grundlegend umkrempeln wollten, mir offenbarten, was ich eigentlich im Leben alles falsch mache. Und dennoch, die Mühlen des Alltags mahlten immer schnell und routiniert wieder das Mehl für mein tägliches Brot. So vieles wollte ich erreichen. Am Ende aber blieb es dann doch meist bei Zahnarztbehandlungen, Friseurterminen, Projektfristen und 4 Wochen Urlaub im Jahr. Und immer wieder jährte sich der Abgabetermin der Einkommensteuer und immer wieder musste der gelbe Sack pünktlich auf die Straße. Janice Jackheit sucht den eigenen Kern. Sie sucht das, was die Welt im Innersten zusammenhält. Und natürlich sucht sie innere Stille, ein bisschen Liebe, Glück und Frieden mit sich selbst und mit der Welt. All das kann man in einem Zen-Kloster suchen oder, wie in ihrem Fall, in dem Mann, in dem Frau ausbricht und aufbricht und allein ohne Begleitboot über den Atlantik rudert. Diese beiden Reisen, die äußere über den Atlantik und die innere in das weite Land der Seele und des Bewusstseins, sind Gegenstand dieses Buches und des jetzigen Vortrags Tosende Stille, eine Frau rudert über den Atlantik und findet sich selbst. liebe Jeanne Serkeit, ganz herzlich willkommen.
Ja, einen wunderschönen guten Abend nach Feldkirch. Ich bedanke mich zuallererst mal ganz herzlich für die Einladung. Habe mich da jetzt auch schon fast ein halbes Jahr drauf gefreut. Wir beide haben uns kennengelernt in Goldeck. Und ich war auch die letzten 3 Tage mit Schmetterlingen im Bauch so im Bett gelegen, dass ich froh war, dass ich heute mal wieder raus konnte und arbeiten mussten. Und ich möchte euch heute Abend eben nicht nur über das Rudern erzählen. Ich möchte auch etwas über den Sinn des Lebens, die großen Fragen, warum sind wir hier, wo kommen wir her, wo gehen wir hin. Und ich habe auf meiner Reise einfach Dinge gefunden, entdeckt für mich, die eigentlich total trivial sind, profund könnte man sagen, aber die hatte ich vor der Reise nicht gefunden und ich musste erst auf den Ozean hinaus, um sie zu entdecken. Und das sind ganz profunde Dinge wie Demut, Vertrauen, Verantwortung und natürlich im Besonderen die Liebe. Und ich glaube, die ist so das höchste Ziel des Menschen, diese bedingungslose Liebe zu entdecken. Ich möchte euch heute Abend nicht motivieren, in ein Ruderboot zu steigen und morgen über den Atlantik zu rudern. Ich habe das zwar gemacht, aber ich habe am Ende auch nur festgestellt, ich hätte nicht über diesen Atlantik rudern müssen, um frei und glücklich und zufrieden zu sein. Aber um die Erkenntnis zu haben, musste ich es ja doch irgendwo erst machen. Ich denke, jeder von uns ist in so einer Krise, hat sein eigenes Abenteuer längst. Die alleinerziehende Mutter aus Feldkirch zum Beispiel, die versucht, 2 Kinder großzuziehen, die hat viel, viel mehr Hölle als ich, die 90 Tage auf dem Ozean. Oder der Mitarbeiter oder Selbstständige, der versucht, sein Unternehmen am Laufen zu halten und regelmäßig die Miete zu bezahlen. Auch der hat schon so ein Abenteuer. Und ich hoffe, dass wir irgendwann alle gemeinsam mal an diesem Punkt ankommen, wo wir vielleicht ganz, ganz viel gekämpft haben und irgendwann bemerken, hey, vielleicht muss man ja im Leben gar nicht so viel kämpfen. Vielleicht ist das alles nur so schwer, weil ich immer viel zu viel will und viel zu viel Energie da reinstecke. Ich bin ein Mensch, ich war vorher nie auf dem Meer. Wellen und Ozeane kannte ich eigentlich nur aus Büchern und aus Filmen. Ich bin keine Sportlerin. Wenn ich für dieses Abenteuer überhaupt mal 100 oder 200 Kilometer vorher gerudert bin, ist das viel. Ich kann nicht mal richtig gut schwimmen. Aber wenn ich mir etwas vornehme, dann mache ich das akribisch. Ich bin so ein richtiger Kontrollfreak gewesen, habe mich über 2 Jahre auf dieses Projekt vorbereitet. Und mich haben dann eben andere Dinge getrieben. Ich musste zum Beispiel wissen, wie viele Zigaretten man mitnimmt auf eine Reise, die für 4 Monate geplant war. Und auch da lernt man eine Menge dabei, wenn die Zigaretten dann nach schon 2 Monaten leer sind und man nichts mehr zu rauchen hat. Und dann lernt man auch, wie flexibel der Mensch ist, der dann plötzlich beginnt, Teebeutel zu rauchen. Und Pfefferminztee geht ganz gut. Ich hatte unfassbar viele Listen gemacht und ich möchte euch heute Abend ein bisschen was eben über diese Vorbereitung erzählen. Ich möchte euch etwas über die Umweltkampagne erzählen, die Teil dieser Reise ist. Und natürlich möchte ich euch die Bilder vom Ozean mitbringen und zeigen, was da draußen passiert ist. Das wichtigste Anliegen der Kampagne war eigentlich eine Zusammenarbeit mit der Schweizer Meeresschutzorganisation Ocean Care. Und wir haben uns damals zusammengesetzt, 2 Jahre vor Abreise, und haben gedacht, Mensch, dieses Ruderboot, das ist ein ganz leises Boot, hat keinen Motor, kein Segel. Das wäre eigentlich ein perfekter Träger für diese Botschaft, Row for Silence, Rudern für die Stille. Einfach um mit dieser Kampagne aufmerksam zu machen auf dieses dramatische Thema Unterwasserlärm, an dem wirklich unfassbar viele Meeressäuger und Fische zugrunde gehen. Und ich wusste ein bisschen was über dieses Thema. Ich war, man sieht ja mal in der Zeitung einen Wal, der irgendwo gestrandet ist, aber so richtig sensibilisiert war ich nicht. Und je mehr ich mich mit diesem Thema Unterwasserlärm beschäftigte, umso schockierter war ich. Und das sind so die Bilder, die wir gern sehen wollen heute. Wale, die aus dem Wasser springen, wenn wir gestresst sind im Büro, dann laden wir die uns oft als Hintergrundbild auf den Computer, oder wenn wir nachts nicht schlafen können, dann lauschen wir auch gern diesen Walgesängen. Und wir denken, das ist die Zukunft für die nächsten 50 oder 100 Jahre, aber die Zukunft sieht so aus. Es stranden immer mehr Säugetiere, verenden und das, was wir an den Stränden sehen, ist wirklich nur die Spitze des Eisberges. Und der Grund, warum das passiert, ist Unterwasserlärm. Es ist menschgemachter Lärm. Die Fische und Meeressäuger sind unter Wasser im Besonderen auf ihren Hörsinn angewiesen. Sie haben eben nicht die Fähigkeit zu sehen unter Wasser, da kommt einfach kein Licht hin. Und sie kommunizieren über diesen Hörsinn, sie orientieren sich über den Hörsinn. Und wenn jetzt der Mensch kommt und bringt in dieses Ökosystem menschgemachten Lärm ein, kommt da unten alles kommen wir zum Chaos. Und es gibt ein paar Hauptverursacher, die ich euch heute mal vorstellen möchte. Da gibt es eine ganze Menge, aber das sind so die schlimmsten von allen. Das eine sind sogenannte seismische Flotten. Das sind Schiffsverbände, die ziehen kilometerlange Schleppleinen hinter sich her. Und an diesen Schleppleinen befinden sich Mikrofone und sogenannte Schalldruckkanonen. Und das Wort Kanone, das lässt darauf schließen, dass es da laut wird. Die erzeugen tatsächlich Explosionen, die so laut sind, dass ein Mensch, der da daneben stände, sofort taub wäre. Und dieser Lärm wandert viele, viele Kilometer bis auf den Meeresgrund, dringt da noch viele Kilometer in das Gestein ein, wird reflektiert, wieder nach oben gestreut und anhand der Signatur können die feststellen, ob da unten Erdöl liegt. Denn darum geht es. Das sind Schiffe zur Suche von Erdöl. Dieser Lärm ist so ohrenbetäubend, dass es an Land oder in Luft schon schlimm wäre. Aber Wasser als Träger oder Medium für Schall ist viel, viel besser geeignet als Sauerstoff und Luft. So eine Explosion da, die wandert viele tausend Kilometer weit unter dem Meeresspiegel. Selbst in 3.000 oder 4.000 Kilometer Entfernung ist das immer noch das lauteste Geräusch. Dann kann man sich vorstellen, wenn da nicht nur ein so ein Schiff rumfährt, sondern überall diese Flottenverbände sich auf der ganzen Welt verteilen, und das tun sie, sogar in der Arktis, dann ist dieser ganze Planet unter Wasser voll mit Lärm. Ein zweiter Verursacher, wie immer, wenn es darum geht, was kaputt zu machen, sind die Jungs auch nicht weit weg. Das Militär mit diesen gewaltigen Flottenverbänden, die benutzen ganz große Sonarsysteme, mit denen sie feindliche U-Boote aufspüren können. Und die senden ähnliche Lärmpegel aus. Und dann halten die eben mal wieder irgendwo im Pazifik so ein Flottenmanöver ab, ziehen ab und eine Woche später sind die Strände voll mit toten Walen und Delfinen. Und das sind nicht, manchmal nicht nur 12 oder 20 Delfine, sondern manchmal sind das wirklich 3.000, wie in Peru. Innerhalb von 2 oder 3 Wochen 3.000 Delfine angespült. Die Dimension ist wirklich, kann man sich kaum vorstellen. Und das Schlimme ist, das, was wir an Land sehen, an den Stränden sehen, ist nur die Oberfläche des Eisberges. Die meisten Tiere, die da draußen verenden, sinken auf den Meeresgrund nieder und wir werden davon gar nichts mitbekommen. Und ich möchte diesen einen Verursacher noch mit einfügen, diese sogenannten Offshore-Windparks, weil es heute, ja, wir denken heute, es ist möglich, wirklich bedingungslos saubere Energie zu erzeugen, indem wir Sonnenkraft oder Windkraft nutzen. Und das ist leider auch nicht der Fall. Diese Offshore-Windparks erzeugen mit diesen Rotoren ähnlich laute Lärmschutz- oder Lärmpegel, übertragen diese über die langen Röhren ins Wasser. Und wenn da unten Fische sind, werden die nicht mehr lange da sein. Das heißt, in Küstennähe wird der Fischfang ohnehin dann bald völlig unmöglich sein. Und damit hat das auch Auswirkungen auf uns Menschen. Ne? Ich bin heute ganz ehrlich, ich war damals jemand, ich hatte schon die Intention, die Welt zu retten. Deswegen habe ich diese Kampagne auch mitgenommen. Und mir ist nur irgendwann da draußen aufgefallen, ist interessant, man kommt mit sich selbst oft nicht klar, aber will die ganze Welt retten. Und da habe ich so drüber nachgedacht, ja stimmt, ich habe jedes Weihnachtsfest habe ich meine Spendenquittung ausgefüllt, habe dem Deutschen Roten Kreuz irgendetwas gespendet für den Welthunger, aber bei mir vor der Haustür lagen Menschen unter der Brücke und hatten nichts zu essen und denen bin ich vorbeigegangen. Also irgendwie habe ich angefangen, auf dieser Reise auch das in Frage zu stellen. Muss man denn wirklich erst am Ende der Welt das Chaos bekämpfen oder beginnt wirkliche Veränderung bei uns selbst? Muss jeder selbst damit anfangen? Und das war genau meine Erkenntnis da draußen. Es beginnt mit jedem von uns. Und Darüber möchte ich ein bisschen erzählen, was es bedeutet, auf diesem Planeten zu sein heute. Ich halte viele Vorträge vor Kindern, denen erzähle ich auch von Unterwasserlärm, aber ich halte sie nicht an, die Welt zu retten, sondern ich halte sie an, erstmal überhaupt wieder zu begreifen, was diese Welt überhaupt ist. Nämlich ein Wunder. Ein Wunder, das eigentlich gar nicht da sein kann. Nach 13,8 Milliarden Jahren Urknall ist plötzlich so ein blauer Planet da, also die Chance ist eigentlich null, dürfte gar nicht da sein. Und dann laufen auf diesem Planeten auch noch Menschen rum, so wie Sie. Und wir nehmen das heute also selbstverständlich hin, dass wir jetzt hier sitzen, durch unsere beiden Augen gucken. Dabei ist das eigentlich faktisch unmöglich. Und damit wir das nicht merken und anfangen zu staunen, weil das, wenn wir das wirklich begreifen, also ich kenne diese Zustände, wenn man das begreift, da ist man plötzlich wow. Und damit das ja nicht passiert, damit wir nicht einfach mal glücklich sind und nett miteinander umgehen, gehen wir lieber in die Zukunft, machen uns wahnsinnig viele Gedanken, was morgen passiert oder was gestern mal passiert ist, verlieren uns in der Vergangenheit. Aber so in die Gegenwart wollen wir alle irgendwie gar nicht mehr so richtig. Und ich glaube, der Weg zu uns zurück, zu uns selbst, in die Veränderung, ist der Weg in die Gegenwart. Und unter diesem Stern möchte ich meine Reise stellen. Ich war ein Mensch, der immer in der Vergangenheit gelebt hat. Ich war schwer depressiv, habe über Jahrzehnte versucht, ein normales, geregeltes, harmonisches Leben hinzubekommen. Es ist mir nicht gelungen und ich hatte eigentlich alles im Leben, von dem man denkt, dass man glücklich wird. Partnerschaft, Geld, ein Dach über den Kopf, einen sicheren Job. Und trotzdem war ich nicht glücklich. Mir hat etwas gefehlt. Und das hat dazu geführt, dass ich 1999 von einer Frau gelesen habe, die über den Atlantik rudern wollte. Und ich dachte mir damals noch, das ist total bescheuert, wer macht sowas? Und die steigt in ihr Ruderboot, rudert los und sie kommt in einen schweren Sturm, wird schwer verletzt und sie hat das unglaubliche Glück, dass ein Containerschiff in ihrer Nähe ist. Denn da draußen kommen natürlich keine Hubschrauber hin, es kommen auch keine Flugzeuge hin. Sie wurde gerettet und kam mit dem Leben davon. Okay, dachte ich mir. Vielleicht hat sie was gelernt. Aber ein Jahr später lese ich wieder von dieser Frau und ich versuche das nochmal. Und da habe ich mir gedacht, da muss doch da draußen etwas zu finden sein, dass man bereit ist, sein Leben aufs Spiel zu setzen, um danach zu suchen. Und sie schafft die zweite Reise, zwar mit Begleitboot und kürzere Strecke, aber sie schafft es, sie kommt an. Und man merkt, diese Frau hat sich verändert. Sie sagt eigentlich vieles, was sie vorher auch gesagt hat, aber plötzlich ist das so, man merkt, die hat es begriffen. Sie hat es erlebt. Und dann sagt sie so einen einzigen Satz und der hat bei mir im Kopf wie so ein Schalter umgelegt. Sie sagte, alle Dunkelheit ist nur im Kopf. Kann man verstehen den Satz? Kann man mal irgendwo im Kalenderblatt lesen oder in einem schlauen Buch, aber ihn zu begreifen ist ganz wichtig und ich wollte diesen Satz endlich begreifen. Ich habe noch ein bisschen versucht, mein Leben auf die Reihe zu bekommen, bin dann aber doch kläglich gescheitert und 2009 war ich in San Francisco, lauf so über die Golden Gate Bridge, eine wunderbare Brücke, wie ihr alle wisst, wunderbares Landdenkmal. Für mich allerdings hat diese Brücke eine ganz andere Bedeutung, weil ich nämlich weiß, dass da alle zwei Wochen Menschen runterspringen, die in ihrem Leben nicht mehr weiter wissen. Und das hat damals auf mich eine sehr große Faszination ausgeübt und ich habe so runtergeschaut und habe gedacht, ich muss in meinem Leben was verändern, ansonsten werde ich irgendwann auch mal da runterspringen. Und ich laufe in San Francisco am Pier lang und da ist links so ein Marinemuseum und da steht ein Ruderboot, so ein Atlantikruderboot. Ich war davor, ich habe mich sofort an die Geschichte von der Frau erinnert, ich war plötzlich hin und weg. Und da habe ich den Museumsleiter angerufen und habe ihn gefragt, ob ich denn mal da reinklettern darf in dieses Boot. Hat man mir gestattet, hat mir eine kleine Leiter rangestellt, bin ich da hochgekrabbelt und es war, vom ersten Augenblick war das wie ein Abenteuer. Es roch nach See, es roch nach Männerschweiß, da waren zwei Männer mit diesem Boot gerudert. Alles war dreckig und ich hasse Rudern. Ich meine, Rudern ist ein total bescheuerter Sport. Man rudert rückwärts, man sieht nicht mal, wo man hinrudert. Wer macht sowas? Und trotzdem, ich saß auf diesem Ruderboot und mein Bauch sagte mir, das ist es. Mein Kopf hatte keine Ahnung warum, aber mein Bauch sagte mir das ganz stark. Und das war dieser Moment, ich sitze da oben und Da kommen die Touristen vorbei, gucken sich das so an, lesen den Text zu diesem Ruderboot und da fragen sie so den Museumsleiter, Who is she? Wer ist sie? Und er antwortet im Spaß, She's the next one. Sie ist die Nächste. Und da guckten die mich mit ganz großen Augen an und zogen ihre Fotokameras und machten natürlich Bilder von mir. Und ich saß da oben, ich saß im Mittelpunkt. Das war für mich so diese Entscheidung, das will ich auch. Also bin ich zurück nach Deutschland gekommen. Und das Erste, was man für so eine Reise braucht, ist natürlich ein Boot. Und ich hatte tatsächlich dieses Gefühl, in dem Moment, wo ich mich wirklich mal ganz für etwas entschieden habe, nämlich dieses Abenteuer zu wagen, kam ich wie in einen Strom, wie in einen Fluss hinein und Dinge begannen sich zu fügen. Ich war in England unterwegs und wollte in diesem Haus, was man da auf dem Foto hinten sieht, wollte ich eigentlich nur übernachten. Und es stellte sich heraus, auf dem Grundstück steht ein Boot, etwa 7 Meter lang, mit dem damaligen Namen Spirit of Fernie. Und es kostete genauso viel Geld, wie ich auf dem Konto hatte. Das waren so die Zeichen für mich, also habe ich dieses Boot gekauft. Es war alles kaputt in diesem Boot, bis auf der Rumpf selber. Das hat also auch für mich die Konsequenz gehabt. Mir war klar, ich muss dieses Boot von Grund auf neu aufbauen. Und ich habe, wie gesagt, mit Marine und Nautik nichts am Hut. Ich kann nicht mal Knoten machen. Mir ahnte langsam, das wird eine spannende Vorbereitungszeit. Ich werde alle Segelscheine machen müssen. Ich werde Bootsreparaturen machen. Und Kontrollfreaks haben sowieso so ein bisschen die Gabe, die können schlecht delegieren, die machen am liebsten alle selbst. Also habe ich mir alles so autodidaktisch angeeignet. Was aber in so einem Projekt gut ist, denn da draußen kann dir keiner helfen, wenn da mal was kaputt ist, dann sollte man dieses Boot auch in- und auswendig kennen. Ich habe unter anderem diesen Mann getroffen, Rüdiger Neberg, großes Vorbild von mir aus meiner Jugend. Und Rüdiger hat mir jetzt was gesagt, er hat das Boot angeguckt, er kannte meine Geschichte. Und da hat er zu mir gesagt, Janice, genau das ist es, das musst du machen. Und dann hat er mir einen Tipp mit auf den Weg gegeben. Er hat gesagt, es ist nur wichtig, du musst springen. Ansonsten wird es nichts. Lass alles hinter dir zurück, steig in dieses Boot, ein Ziel nach vorn. Und das habe ich im Leben vorher nie gemacht. Ich hatte viele irre Träume, habe die mal so halbwegs versucht zu verwirklichen, aber nie so mit voller Energie, mit vollem Glauben und Elan, mit voller Zuversicht. Und das war mein erstes Projekt, in das ich wirklich mal ganz reingegangen bin. Ich war bereit, alles zu geben. Ich wäre da draußen geblieben, wenn ich gescheitert wäre. Ich glaube, ich hätte nicht Hilfe gerufen. Das war mein letzter Versuch und ich habe alles da reingesteckt, was ich kann. Ich habe mich sehr intensiv vorbereitet. Es war also keine Selbstmission in dem Sinne. Und ich habe einfach mal die Dinge kennenlernen müssen. Wie funktioniert so eine Rettungsinsel zum Beispiel? Was passiert, wenn das Boot untergeht und ich muss in diese Rettungsinsel? Da begreift man erstmal, das ist nicht nur ein Abenteuer, das ist Wahnsinn. Die Überlebenschancen sind wirklich nicht gut, wenn ich da in diese Insel muss. Oder einfach mal mit solchen Dingen sich auseinandersetzen, wie diese Seenotfackeln, Seenotraketen, die gibt es in verschiedenen Farben. Ich meine, wenn man das noch nie in den Händen gehabt hat, man weiß ja gar nicht, was man damit im Seenotfall machen kann. Und das habe ich mir alles beigebracht, da muss man auch Scheine dafür machen. Ich habe unter anderem auch einen Kurs gemacht, um mich medizinisch besser vorzubereiten. Und ich bin ganz ehrlich, ihr seht unten mein Medizinkit auf dem Bild. Das war etwa 12 Kilogramm schwer, da war alles dabei, von Aspirin bis Morphium. Und Menschen, die depressiv sind, kennen sich in der Regel mit sowas auch aus. Die haben ja schon privat so einen leichten Background. Also mit Pillen war bei mir schon ganz tolle Vorbildung da. Pillen waren die Lösung all meiner Probleme früher. Aber trotzdem muss man mal neue Sachen lernen. Ich musste zum Beispiel lernen, mir mal einen Zugang zu legen. Ganz wichtig da draußen. Oder sich mal selbst zu nähen. Oder sich mal eine Schulter einzurenken. Und es ist in der Theorie auch total easy. Man macht sich ein Gewicht an die Hand, macht das fest, dann legt man den Arm mit diesem Gewicht über die Reling und dann lässt man sich einfach reinfallen. Klingt doch total easy. Dann knackt das und dann ist die Schulter wieder drin. Ob man das dann in der Praxis macht, ist eine andere Frage, aber es wird eine Frage des Schmerzes sein. Mein Boot war sehr selten auf dem Wasser. Ich habe natürlich nach einem Trainingsgewässer gesucht, um einfach mal zu schauen, ob meine ganzen Bootsarbeiten auch dicht sind, ob das Equipment funktioniert, ob ich überhaupt rudern kann. Und das Boot lag damals in Speyer und da bietet sich natürlich der Speyerer Altrhein an. Und auf dem Ozean erwartet man etwa so 12 Meter hohe Wellen. Und wenn auf dem Altrhein mal richtig, richtig, richtig viel Wind war, dann waren da bestimmt auch so 12 Zentimeter hohe Wellen. Aber trotzdem, es war toll, es war schon ein Abenteuer, mal eine Woche da auf so einem stillen Altrheinarm zu sein und einfach mal den Campingkocher auszupacken, das ganze Equipment durchzuprobieren. Das hatte schon was von ja, Abenteuer einfach. Das Boot wurde beladen mit etwa 250 Kilogramm an Lebensmitteln. Und da muss man natürlich darauf achten, dass man einfach Sachen mitnimmt, die haltbar sind. Das schränkt das Ganze etwas ein. Und man braucht pro Tag etwa geschätzt 8000 Kalorien. Geplant ist, man sitzt auf einem Rudersitz 12 Stunden. Man rudert 12 Stunden jeden Tag. Und den Rest des Tages hat der Körper ja auch permanent zu tun, diese Bootsbewegung einfach auszugleichen. Das Boot ist permanent in Bewegung. Ihr seht, es hat auch keinen Kiel. Also es ist, eigentlich kann man sagen, es ist unten fast rund wie eine Eierschale. Und ein Boot wie eine Eierschale in 12 Meter hohen Wellen, das ist natürlich nicht nur Zuckerschlecken. 8000 Kalorien, was nimmt man mit? Man nimmt 600 Beefies mit. Die schmecken an Land noch ganz toll. Wenn man in Portugal aufbricht, sind die auch noch relativ kühl. Je näher man zum Äquator kommt, umso mehr dieses Fett wird einfach, es zerläuft. Und dann verfestigt sich das wieder und dann zerläuft das wieder und dann schmecken die Beefy irgendwann, geht gar nicht mehr. Es sind so ein paar ganz normale Sachen dabei, die man auch wirklich braucht. Zum Beispiel hier waren dabei Babypflegetücher. Man kann sich im Salzwasser ja nicht waschen, man wird nicht sauber. Und irgendwie musste ich dieses Salz auch von der Haut bekommen. Die Haut ist ja permanent nass da draußen. Und dann hatte ich so ein paar Wurstdosen zum Beispiel dabei, ganz wenige. Und das werde ich auch nie vergessen, die hatte ich auch völlig ignoriert. Da habe ich gar nicht mehr dran gedacht, dass ich Wurstdosen an meinem Boot, im Bootsrumpf drin habe. Und mein Boot lief immer voll mit Wasser und ich musste immer die Luken unter Deck kontrollieren, wie viel Wassereinbruch da ist oder ob ich jetzt schon wieder auspumpen muss. Und ich erinnere mich, ich habe eine Luke ausgeräumt und plötzlich rollte mir eine Flasche Jägermeister entgegen, die mir Freunde gepackt hatten und eine Dose Bierschinken. Und ich werde es nie vergessen, nach Wochen auf See, nur dieser Fettigkram, nur diese Schokolade und dieser, machst du so eine Dose Bierschinken auf. Das ist unfassbar. Und ich saß dann bestimmt 2 oder 3 Stunden da mit einer ganz winzigen Gabel und habe diesen Bierschinken wirklich zelebriert. Festmahl. Aber auch da lernt man, wie der Mensch funktioniert. Ich war in dem Moment für 2, 3 Stunden sicher der glücklichste Mensch auf diesem ganzen Planeten. Aber dann schoss mir so ein Gedanke durch den Kopf. Senf wäre jetzt geil. Und ganz gleich, wie viele Listen ich auch dabei hatte, ich war mir nicht mehr sicher, ob ich Senf eingepackt habe. Und was macht man, wenn man etwas will, wenn man das Ziel vor Augen hat, dann wird man zielblind. Man steht draußen in der Dunkelheit in 5 Meter hohen Wellen, räumt alles aus diesem Boot, was man sorgsam eingeräumt hat, aus, schmeißt alles aufs Deck und guckt, ob irgendwo eine Tube Senf liegt. Wenn da nur eine Welle gekommen wäre, wäre mein ganzes Equipment einfach über Bord gegangen und das wäre Ende der Reise gewesen. Ich habe leider keinen Senf gefunden. Man hat auch diese klassische Expeditionsnahrung dabei, diese Menüs, die man einfach mit heißem Wasser auffüllt. Und da gibt es so verschiedene Gerichte wie Nudelgerichte, Reisgerichte, Linsengerichte, Kartoffelgerichte. Wasser kochen konnte ich in so einem kleinen Kocher, den muss man natürlich auch immer ausbalancieren, ne, in dem Wellengang. Es ist immer Wellengang. Immer dran denken, also wir stehen nicht still, nie. Und das schmeckt am Anfang auch ganz toll, aber so nach 2 Wochen alles gleich. Ich hatte noch ein paar Sprossen dabei, die ich ziehen konnte, dass man was Frisches an Bord hat. Das macht man dann in die Tüten rein, da schmeckt das etwas besser. Am Schluss macht man es auch in die Desserts rein, also in die Mousse au Chocolat oder in die Karamellcreme mit Sojasprossen und Linsen. Das schmeckt ganz toll. Ja, und da ich das schon ahnte, dass irgendwann alles gleich schmeckt, hatte ich natürlich 240 Tüten gepackt, für jeden geplanten Tag eine. Und da war einfach ganz viel Abwechslung drin. Verschiedene Schokoriegel, Müsli-Riegel, die Beefies waren drin und was man sich so vorstellen kann einfach. Und da meldete sich Gott sei Dank eben auch noch ein relativ bekannter Schokoladenhersteller, lieferte mir, ich glaube, 20 Kilo Schokolade in allen möglichen Geschmackssorten. Und da war ich natürlich happy. Ich meine, bei 8000 Kalorien, da kannst du alle Stunde, kannst du dir so eine Marzipantafel da reinschieben oder eine Joghurtcreme oder eine Trüffelschokolade. Das ist ja unfassbar, was man da essen kann. Das Problem ist nur, wenn man mal 2 Wochen auf See ist und einem ist permanent so schlecht und man ist ja seekrank, stellt man fest, dass eigentlich auf hoher See, also für mich zumindest, nur 2 Geschmacksrichtungen noch erträglich waren. Das war Pfefferminzschokolade und es war Marzipanschokolade. Den Rest kann man nicht mehr essen, da wird ja nur noch schlechter davon. Also was macht man? Man holt sich nicht irgendwie willkürlich eine Tüte aus dem Deck. Man fängt an zu suchen, die mit Marzipan und die mit Pfefferminz, was natürlich im Umkehrschluss dazu führt, dass man nach 3 oder 4 Wochen nur noch die Tüten hat mit dem Kram, der nicht mehr schmeckt. Ein kleines Foto habe ich mitgebracht von meiner Kabine, etwa 50 cm breit, man kann also drin liegen. Rechts und links sind Fangnetze, denn das Boot kann kentern, es macht dann die Waschmaschine. Und damit ich mich nicht verletze, sind diese Sicherheitsnetze da drin. Man kann nicht wirklich drin sitzen. Es ist eigentlich, also für mich war das wie ein Sarg. Ein Sarg, in dem man überleben kann, wenn wirklich mal richtig heftig Sturm ist. Und der ist auch hermetisch abgeriegelt, da sollte eigentlich auch kein Wasser reinkommen. In der Theorie jedenfalls war das so geplant. In der Praxis schwappt dann da unten auf dem Boden irgendwann 20 Liter Wasser rum. Und da liegt auch dein Schlafsack. Es ist irgendwann alles nass. Im November, genau, das war im November 2011, war mein Boot jedenfalls mal fertig. Das hat 2 Jahre gedauert, dieses Boot zu konstruieren und auszustatten. Und ich habe auch ganz tolle Freunde kennengelernt, die mir dann doch ein bisschen geholfen haben. Und ich hatte meine Kurse alle gemacht. Es war ein wunderschönes Boot, finde ich. Es hat einen wunderschönen Namen bekommen. Wir haben es auf den Namen Bifröst getauft. Und Bifröst kommt aus der germanischen Mythologie und bedeutet die schwankende Regenbogenbrücke, die die Götterwelt mit der Erdenwelt verbindet. Und das fand ich irgendwie einen schönen Namen. Und so haben wir Bifröst nach Portimão gebracht, auf dem Straßenweg, Südspitze von Portugal. Ich konnte Gott sei Dank mit dem Flugzeug hinterher. Und da, wo dieser rote Pfeil ist auf dem Bild, sieht man den kleinen Hafen. Da war mein Boot gelegen. Und dahinter ist offener Ozean. Da muss man also nur noch diesen kleinen Kanal durch. Und dann ist es wie bei einer Geburt. Man wird rausgezogen von der Ebbe. Und dann ist nur noch Ozean. Und geplant war der 23. November 2011, Punkt 12 Uhr mittags. Und ich als Kontrollfreak habe mich natürlich auf die Sekunde genau daran gehalten, habe die Leinen losgemacht, habe mich mit einem Ruder abgestoßen und ich bin einfach losgerudert. Und es waren ganz viele Menschen dagestanden, Freunde und auch neue Freunde, die ich da unten kennengelernt habe. Und die hatten alle ganz viele mannigfaltige Gefühle, die hatten Freude, manche haben geweint. Also jeder war in der Emotion, nur ich war irgendwie in einer Seifenblase. Adrenalin natürlich extrem hoch und ich konnte in dem Moment nicht wirklich viel fühlen. Das ist zu viel. Das sind so die Momente, wo man Gefahr läuft abzubrechen. Wenn man jetzt anfängt, in die Emotion zu kommen und begreift, dass man seine Familie an Land zurücklässt, also bin ich einfach nur gerudert aus diesem Kanal raus und auf dem Ozean kommt dann kein anderes Schiff mehr hinterher. Ich wollte einfach nur noch weg. Und irgendwann war ich draußen, das letzte Begleitboot musste umdrehen, die Wellen wuchsen sehr schnell. Es wurde noch ein letztes Foto von mir gemacht. Und ab da war ich allein. Und erst da habe ich auch wirklich begriffen, was der Unterschied zwischen etwas zu verstehen und etwas zu begreifen ist. Ich habe immer verstanden, dass Wellen da draußen hoch sind und dass das total Horror sein wird auf dem Ozean. Aber begriffen habe ich es erst in dem Moment, wo ich da draußen war. Die Wellen wuchsen unfassbar schnell. Die kamen wie Gebirgszüge aus dem Nichts und wuchteten sich nach oben. Mein Boot drehte sich manchmal um 360 Grad. Das Boot kränkte, das heißt, das schwankt hin und her. Immer, ich lag oft auf der Seite. Die Wellen waren schon in der ersten Nacht über 4 Meter, in der zweiten Nacht 5 Meter. Das heißt, da kommen dann wirklich Wände angerollt. Und vor allem nachts ist das ganz toll, weil man sie nur hört und dann kurz vorm Einschlag noch gerade so sieht, aber dann macht es schon Krach und die haut es ins Boot rein. Es war die Hölle. Die Realität hat mit meiner Vorstellung nichts zu tun gehabt. Das Problem ist, die Südküste von Portugal ist Steilküste. Ich musste also in jedem Fall so schnell wie möglich nach Süden rudern. Und zwar nur nach Süden. Ansonsten würde ich an dieser Küste zerschellen. Ich kann nicht zurückrudern. Keine Option. Da kann man nicht irgendwo am Sandstrand sein Ruderboot hinlegen und wieder aufgeben. Ich musste rudern. Und hier gibt es die Karte, dass man mal sieht, was geplant war. Der blaue Pfeil geht nach Süden, etwa bis auf die Höhe der Straße von Gibraltar. Und dann war der Plan einfach nach Westen oder nach Südwesten direkt über den Ozean. Das Problem ist nämlich, ich habe euch noch eine andere Karte mitgebracht. In diesem, ja, unterhalb von Portimão, etwas auf der rechten Seite, befindet sich eine Art Schiffsautobahn. Gibraltar ist eine der meistbefahrensten Seefahrtsstraßen der Welt. Da fahren jeden Tag 300 dieser riesigen Containerschiffe lang, diese großen Tankschiffe und diese großen Kreuzfahrtschiffe. Und damit die sich nicht alle über den Haufen fahren, müssen die sich wie auf einer Autobahn einsortieren. Und die sind schnell, die sind bis zu 20 Knoten schnell, also fast 30 Stundenkilometer. Und die können nicht einfach mal bremsen, ne? So ein Schiff ist bis zu 300, heute sogar bis zu 400 Meter lang. Die haben Zehntausende an Containern aufgeladen. Das dauert viele, viele Seemeilen, bis die mal stoppen, wenn die ihre Antriebe ausschalten. Und wenn man an so einer Autobahn ist, wo da eins nach dem anderen von diesen Schiffen kommt, dann sollte da man natürlich mit dem Ruderboot nicht rein. Und deswegen wollte ich auch von dieser Zone so weit wie möglich wegbleiben, nach Süden. Aber die Praxis hatte da andere Pläne mit mir, denn ich hatte recht schnell genau diese großen Containerschiffe vor mir, vorm Bug. Und das ist schon erschreckend, so ein Ozeanriesen zu sehen. Der Wind hat relativ schnell gedreht. Ich konnte nichts machen. Ich wurde nach Westen abgetrieben und fand mich genau auf dieser Autobahn wieder. Und da mit dem Ruderboot, das ist wie eine Schnecke in Kältestarre, die versucht, 8 Fahrtspuren zu überqueren, ist die Hölle. Es wurde auch noch Nacht und irgendwann hat man sein Radar nur noch voll mit Schiffen. Die kommen aus allen Richtungen. Und was macht man? Also das erste Problem, was ich hatte, ich war wirklich heftig seekrank. Richtig, richtig schwer seekrank. Und ich weiß nicht, wer kennt das von euch? War von euch schon mal jemand seekrank? Melden sich doch einige, ne? Das kann am Anfang ein sehr unangenehmes Gefühl sein. Einem ist schwindelig, einem ist natürlich schlecht. Das kann aber im Extremfall auch so stark werden, dass man wirklich lieber über Bord springt und stirbt, als weiter dieses Leid auszuhalten. Und ich war wirklich am absoluten Limit, dadurch, dass ich nichts essen konnte. Ich konnte nichts trinken, ich konnte nicht schlafen. Ich war 2 Tage nur am Rudern. Ich hatte furchtbare Angst. Entsprechend war meine Seekrankheit einfach die Hölle. Man kann gegen diese Seekrankheit auch Medikamente nehmen. Die Klassiker sind so die Reisetabletten und diese Pflaster, die man sich hinter die Ohren klebt. Das Problem ist nur, diese Wirkstoffe sind hoch psychoaktiv. Der Wirkstoff aus diesen Pflastern zum Beispiel, der kommt aus dem Stechapfel. Das ist eine Pflanze wie die Tollkirsche oder die Alraune. Da hat bestimmt schon mal jeder was von gehört. Die heißt nicht ohne Grund Tollkirsche, ne? Die macht richtig tolle. Und ich hatte das Problem, dadurch, dass mir so schlecht war, wusste ich nicht, ob die Tabletten dann schon gewirkt haben oder nicht. Also nimmt man lieber doch nochmal eine und nochmal eine. Und ich habe auch völlig das Zeitgefühl verloren. Und ja, was ist passiert? Ich habe komplett den Verstand verloren. Ich fing an, massivst zu halluzinieren. Plötzlich war meine Familie auf dem Boot, Freunde waren da und das macht am Anfang auch Sinn. Und dann gibt es wieder Momente, da kommt man mal wieder zurück ins Bewusstsein und dann begreift man wieder, hoch, ich bin ja auf dem Ruderboot, allein. Und dann schreit man in den Notrufkanal vom Funkgerät all diese Schiffe, die da ja unterwegs sind, an und bittet sie, Abstand zu halten von mir, sofern sie das können. Und dann erklärt man sich halt, ne, ich bin ein Ruderboot, ich kann nicht manövrieren. Und dann kam immer die gleiche Antwort. Did you say rowing boat? Do you need help? Waren dann immer ganz lustige Dialoge, vor allem als ich denen erzählt habe, wo ich hinrudern will. Ich habe einfach versucht zu funktionieren, weil wenn die gemerkt hätten, dass ich schon so angeschlagen bin, hätten die mich wahrscheinlich auch abgeborgen. Und damit wäre das Abenteuer zu Ende gewesen. Das wollte ich natürlich nicht. Also habe ich versucht zu kämpfen. Macht man ja dann in solchen Situationen. Bloß nicht die Kontrolle verlieren. Aber das ist nicht so einfach, weil man hat eh schon Angst und irgendwann hat man Angst vor der Angst. Und irgendwann kommt die Panik. Und dann liegt man da in diesem Schiffchen, alles drumherum ist die Hölle. 5 Meter hohe Wellen, Ozean, Riesen, die an einem vorbeifahren. Und man kämpft. Und Panikattacken sind die Hölle. Man hat, ich empfand das immer wie ein Infarkt. Ich hatte das Gefühl, das Herz bleibt stehen. Der Puls schlug im Hals. Du kriegst keine Luft mehr. Also es ist wie Ersticken. Und wenn man da mal so 15 hat in der Nacht, bricht man irgendwann zusammen. Und ich glaube, diese Nacht war für mich die Nacht, die in meinem Leben tatsächlich etwas ausgelöst hat, das meinen Lebensweg für immer verändert hat. Ich war in diesem Boot gelegen, ich habe lange gekämpft, ich habe wirklich versucht zu funktionieren, es hat nicht funktioniert, ich bin zusammengebrochen aufs Deck und ich habe seit wahrscheinlich Jahrzehnten zum ersten Mal wirklich mir eingestanden, ich kann nicht mehr. Ich weiß nicht mehr weiter. Ich habe innerlich wirklich aufgegeben. Und ich habe mein ganzes Schicksal, meine ganze Zukunft, habe ich in die Hände dieses blöden Meeres gelegt. Ich habe mir jetzt gedacht, du scheiß Meer, entscheidest jetzt, ob ich das hier überlebe oder nicht. Du machst das jetzt. Und das war eine der unfassbarsten Erfahrungen, die ich in meinem ganzen Leben jemals hatte. Es gibt einen schönen Spruch, der heißt, um glücklich zu sein, muss man die Einstellung ändern, nicht die Umstände. Und die Umstände in meinem Moment waren die Hölle. Aber dadurch, dass ich meine Einstellung verändert hatte, brach plötzlich in diesem furchtbaren Moment meine ganze Lebenslast aus. Damals 34 Jahre von meinem Rücken ab und ich war frei. Ob ich jetzt sterbe, war völlig egal. Alles war weg. Ich war noch nie so glücklich in meinem Leben. Ich kann dieses Gefühl kann ich auch nicht beschreiben. Es ist wie... Das hat mal jemand zu mir gesagt, wie wahrscheinlich, wenn Gott dich auf die Stirn küsst. Aber ich bin kein gläubiger Mensch gewesen damals und von daher. Ich weiß, ich habe eine Menge Literatur mit auf das Boot genommen. Ich hatte einiges vorzulesen und ich bin eigentlich ein Mensch, der kommt aus der Naturwissenschaft. Ich war sehr verankert in der Physik vor allem und Mathematik. Hatte da auch vor, sehr viel zu lesen draußen, aber das ist auch nicht so einfach auf so einem kleinen Ruderboot, vor allem wenn man seekrank ist. Und mir hatten Freunde Bücher mitgegeben, in der Hoffnung, dass ich vielleicht auf dem Ozean mal Zugang dazu finde. Und nachdem ich diese Situation überlebt habe, die ich ja offensichtlich überlebt habe, sonst wäre ich heute nicht hier, begann ich da draußen in diese Bücher reinzugucken. Und da fand sich wirklich alles von hinduistischer Literatur, buddhistischen Sutren, die Bibel war dabei, Texte von Oppenheimer, Hesse. Sehr spirituelle Sachen einfach, sehr religiöse Sachen. Und da habe ich auf dem Ozean dann später wirklich zum ersten Mal reingeguckt und habe auch diesen Moment, den ich da erlebt habe, wiedergefunden. Und ich sage auch heute, auf dem Ozean lesen sich diese Bücher alle gleich. Sie erzählen eigentlich alles über das Gleiche, benutzen unterschiedliche Geschichten, aber sie reden alle davon, ja, die einen nennen es Ego, dass man das Ego mal loslässt, dass man für andere da ist, dass man sich nicht so viel um sich selbst dreht, Nächstenliebe, dass man demütig wird, dass man vor allem, und das finde ich ganz wichtig, dass man beginnt zu vertrauen, dass man die Hoffnung mal loslässt. Es gibt ja einen schönen Satz in Spanien, ne? Wer für die Hoffnung lebt, stirbt an Verzweiflung. Wir denken immer, die Hoffnung ist das Wichtigste, aber Vertrauen ist viel, viel wichtiger, weil ich kann nur mit Vertrauen meine Zukunft befrieden und ich kann nur mit Vergebung meine Vergangenheit befrieden. Und nur da komme ich in die Gegenwart, wenn ich das beides schaffe. Und das habe ich wohl in diesem Moment einfach dann gemacht, als es mir so ging. Ich habe mein Schicksal in die Hände einer höheren Instanz gelegt. In meinem Fall war es das Meer. Ich bin demütig geworden und ich habe darauf vertraut, dass das Meer es schon richten wird. Und ich glaube heute, dass es ziemlich egal ist, vor wem oder vor was man da demütig ist. Es gibt viele Menschen, die sind demütig vor Gott. Es gibt Menschen, die sind demütig vor ihrem Partner, vor ihren Kindern. Es ist egal, aber es ist wichtig, dass wir das, glaube ich, wieder entdecken, demütig zu sein und zu vertrauen. Nicht nur nach Sicherheiten zu suchen, sondern nach Geborgenheit und Vertrauen. Urvertrauen auch. So dieses Gefühl, das hat schon alles Sinn, was hier passiert. Ganz wichtig. Und das habe ich in diesem Moment auf dem Ozean entdeckt. Und es hat mich so von den Socken gehauen, diese Erfahrung, dass ich bis zum heutigen Tage nichts anderes gemacht habe, als zu versuchen, da wieder hinzukommen und da zu bleiben. Aber meine Reise ging weiter. Sie ging nicht mehr ganz allein weiter, denn ich hatte inzwischen einen Begleiter. Der hatte den Namen Murphy von mir bekommen. Und Murphy hat sich entschieden, mir über den ganzen Ozean zu folgen. Von einer Seite auf die andere. 6500 Kilometer, 90 Tage oder na gut 88. Also er ist einen Tag vorher abgehauen. Er hat das Land gesehen und dann war er schneller als ich und dann war er weg. Jetzt kann man natürlich mit ganz viel Logik da rangehen und sagen, ja, das sind Sturmschwalben, die leben da draußen, die kommen nur zum Brüten ans Land. Aber ich hatte letztens eine Veranstaltung und da kam eine Dame zu mir und die hat gesagt, wissen Sie, ich glaube, der hat auf Sie aufgepasst. Und da habe ich gesagt, ich glaube es auch, mir reicht das als Erklärung, das ist was ganz Besonderes. Und dieser Vogel war jeden Tag da, er ist jeden Tag um das Boot geflogen. Da entsteht natürlich schon allein aus der Einsamkeit so eine Symbiose. Ich bin dann die Westküste von Afrika südlich entlang gerudert und da kommt nochmal so eine Inselgruppe, die vorgelagert ist, die Kanarischen Inseln. Da muss man nochmal dran vorbei und dann ist man theoretisch auch wirklich so richtig auf dem offenen Ozean. Da gibt es keine Inseln und gar nichts mehr. Die Kanarischen Inseln haben den Nachteil, da gibt es Menschen. Und wo Menschen sind, gibt es meist Ärger. Und so kamen einige Jungs auf die Idee, auf den Kanarischen Inseln, das habe ich jetzt natürlich nicht bedacht. Wir haben das Video nicht dabei. Wir haben heute eine andere Technik, macht aber gar nichts. Es kam auf den Kanarischen Inseln zwei Jungs auf die Idee, in ihr Segelboot zu steigen und mich zu jagen. Einfach mal zu gucken, wie es mir geht. Und die mussten dreimal abbrechen, weil das Wetter so schlimm war. Und irgendwann tauchen die neben mir auf. Und ich fand, es ist eine tolle Aufnahme. Man hat sie auch im Trailer vorher gesehen, wo dieses Ruderboot in diesen Wellen so teilweise ganz verschwindet. Vielleicht können wir das auch nochmal zum Schluss zeigen. Das war eigentlich jetzt an der Stelle geplant, aber wir haben heute mit der Technik ein bisschen umplanen müssen. Und das war meine erste Begegnung mit Menschen da draußen und die zweite Begegnung war mit diesem Boot hier. Das ist ein Fischerboot, ein illegaler Fischer nördlich der Kanarischen Inseln und ich habe mich in seinem Treibnetz verfangen und die haben mich nicht gesehen. Die wären fast über mich drüber gefahren und hätten mich da wahrscheinlich versenkt. Von daher war ich dann einfach froh, dass ich diese Inselgruppe mal hinter mir lassen konnte und weg war von den Menschen. Das letzte große Boot, was ich gesehen habe, war dieser Öltanker da mit dem Namen Filikon. Der war auf Kollisionskurs mit mir, aber zeitgleich war auch mein erster Wal am Boot. Ein Buckelwal, der eine halbe Stunde lang um mein Boot sprang und der schob sich wirklich alle 30 Sekunden aus dem Wasser, wie so ein Space Shuttle. Also das hat so eine unfassbare Kraft. Und dann bricht er so durch die Wellen hoch und dann klatscht er so direkt wieder mit seiner Breitseite aufs Meer und das Meer zerberst wie Glas in alle Richtungen. Und das hat er eine halbe Stunde gemacht, genau um mein Boot herum und ich musste mich dann entscheiden, ob ich jetzt lieber mit dem Öltanker kommunizieren möchte, um eventuell zu verhindern, dass ich da überfahren werde, oder ob ich diesen Wal filmen will. Das ist eine schwierige Entscheidung, wenn man sowas mal erlebt. Ich habe euch einfach mal ein paar Impressionen mitgebracht. Es ist immer Seegang. Es gab zwei Tage, da war mal der Ozean glatt, flach. Ansonsten der Wellengang in der Regel zwischen 3 und 6 Meter. Und wenn es mal nicht die Regel war, waren es auch mal irgendwie so um die 7, 8 oder 9 Meter. Da kommt wirklich eine Hauswand auf dich zugerollt. Das sind jetzt so vielleicht 5 Meter hohe Wellen, dann der Himmel ist grau und diese Wellen bekommen dann weiße Spitzen oben, die Gischt. Also das zu erleben ist schon anders als in Büchern und in Filmen. Und die Wellen kommen da auch nicht nur aus einer Richtung, die kommen oft aus verschiedenen Richtungen. Man weiß da oft gar nicht, in welche Richtung man jetzt rudern soll. Und es ist immer alles nass. Diese Wellen klatschen ein. Man sitzt da draußen 12 Stunden unter der Sonne, wenn Sonne da ist, und ist verbrannt. Und dann kommt wieder eine Welle und klatscht an deinen Körper. Und dann bist du wieder voll mit diesem Salzwasser. Und das schleppst du mit in deinen Schlafsack. Da ist nichts mehr trocken in diesem Boot. Und jeder, der schon mal in der Altenpflege gearbeitet hat, weiß, was passiert, wenn Haut lange nass ist und man auf einer Stelle sitzt. Das ist einfach mal die Perspektive von meinem Ruderboot. Da haut es da wahrscheinlich, ich weiß nicht, 100, 200 Liter Wasser mit einem Schlag da rein und das ganze Boot ist bis oben hin voll mit Wasser. Da muss man auch pumpen. Das Erste, was natürlich passiert, man fliegt dann rum, stößt sich permanent an. Die Haut ist blau geschlagen, man hat Beulen überall. Ist aber auch nicht so schlimm, weil es tut auch alles andere weh. Vom Rudern tun die Sehnen und die Gelenke weh. Es ist ganz vieles einfach entzündet. Und am meisten tut der Hintern weh, weil man da 12 Stunden drauf sitzt. Und dann rollt man auf diesem Rollsitz vor und zurück, vor und zurück, vor und zurück. Stundenlang mit nasser Haut. Wie das dann aussieht, wenn man aufsteht, kann man sich vorstellen. Und das war das größte Problem, überhaupt noch sitzen zu können. Aber man hat keine Alternative, man muss da raus und muss das probieren. Und es ist interessant, es sind einige schon gescheitert, das zu machen, das zu wagen. Und es sind sehr viele taffe Männer gewesen, die teilweise aus irgendwelchen Spezialkommandos kommen. Und am Ende entscheidet das die Psyche, ob man morgens im Schlafsack noch die Kraft hat und die Energie hat, aufzustehen und da rauszugehen. Und es gibt eine tolle Geschichte, da ist also jetzt nicht zum Nachahmen empfohlen, aber da ist eine Frau mit ihrem, ich glaube, relativ frisch verheirateten Mann auf das Meer gegangen und die wollten zusammen darüber rudern, aber der Herr lag leider schon nach ein paar Stunden wie ein Baby in der Kabine und hat nur noch geschluchzt und geheult, weil er das nicht ertragen hat. Platzangst, die Wellen, er hatte einfach nur Angst, er war nicht mehr ansprechbar. Und da das noch in der Nähe vom Land war, hat man ein Bergungsschiff geholt, hat ihn eingeladen, wollte die Frau einladen, hat die so angeguckt, die Bergungskräfte, und hat gesagt, wisst ihr was, ich mache das jetzt allein fertig. Und als diese Frau ohne ihren Mann darüber gerudert, hat natürlich ein großes Boot gehabt, doppelte Ration, das ist auch Gewicht, hat wahnsinnig lange gebraucht, aber die hat das geschafft. Und die haben sich auch getrennt. Meine letzte Info. Das ist einer dieser Tage, wo es wirklich mal still war. Ich habe euch da jetzt hier mein Foto mitgebracht, dass man sich das mal vorstellen kann. Die Fotos gibt es übrigens auch alle auf meiner Webseite rowforsilence.com. Da gibt es auch die Videos und das ist unfassbar. Wenn man wochenlang nur diese 3, 4, 5, 6 Meter hohen Wellen hat und plötzlich eines Morgens, und das ist meist nach Gewittern der Fall, eine furchtbare Nacht, die Blitze zucken links und rechts am Boot rein, es ist die Hölle. Die Wellen kommen aus allen Richtungen. Es ist wie kochendes Quecksilber. So hat sich das für mich angefühlt. Und nach dieser Höllennacht gehst du morgens aus deiner Kajüte raus, aus deinem Sarg, aus deinem Schlafsack, schaust um dich herum und die ganze See ist glatt. Diese Wellen aus allen Richtungen haben sich ausgelöscht und es ist endlich mal ruhig. Und das ist natürlich immer toll, weil flache See bedeutet, man sieht die Haie. Ich vermute ja, die sind immer da, aber man sieht sie wenigstens, wenn die See flach ist. Und die kommen vor allem nachts, das war für mich das größte Problem. Und die scheinen oftmals Probleme mit ihrem Rücken zu haben, es juckt wohl. Und dann ziehen die sich mit ihrem Rücken die ganze Seite an meinem Boot lang und reiben sich da irgendwie entlang. Und wenn da mal so ein Hammerhai, ich habe einen, also geschätzt, Den habe ich hinten am Ruder kloppen hören und in der Mitte des Bootes habe ich ihn gesehen. Also hat er irgendwie 3,5 bis 4 Meter gehabt, wenn sich so ein großer Hai an deinem Boot reibt. Schon Wahnsinn. Dann kann man sich auch die Frage stellen, wie man Haie vertreibt. Ich habe es erst mit Musik probiert, hat nicht funktioniert. Ich hatte auch nicht mehr viel Musik, muss ich dazu sagen. Meine 7000 Lieder, die ich vorbereitet hatte, habe ich am ersten Tag aus Versehen gelöscht. Mir blieb nur noch sowas wie die Spider-Murphy-Gang, Schikaria. Mögen Haie vielleicht nicht. Ich habe versucht, wirklich, ich habe versucht, nett mit ihm zu reden. Sowohl in Deutsch als auch in Englisch, man weiß es nicht, nichts gebracht. Ich habe sehr laut geschrien, hat auch nichts gebracht. Also irgendwann muss man dann zum Bootshaken greifen und vorne so eine Stroboskoplampe dran und dann muss man ins Wasser und muss versuchen, diesen Hai zu vertreiben, weil irgendwann wird es so unangenehm, wenn der das gegen das Boot schlägt, da geht auch sicher hinten irgendwann mal das Ruder kaputt. Und dann begreift man, ich bin hier im Meer mit Haien. Die fliegenden Fische kommen dazu, das ist ein ganz eigenes Trauma. Da hat man dann jeden Morgen so 30, 40 tote Fische an Deck liegen. Die haben ihre Seitenflossen so umentwickelt, dass sie fliegen können. Sie können segeln. Hunderte Meter über der Wasseroberfläche, also etwa 1 bis 2 Meter über der Wasseroberfläche. Und dann fliegen die so wie Düsenjets so. Aber die können schlecht steuern. Das heißt, wenn die einmal fliegen und da ist ein Ruderboot im Weg, die schlagen ein wie Kamikaze. Und wenn da eine Ruderin drauf sitzt, dann schlagen die dir an den Kopf und überall. Und wenn die noch den Mund auf hat, dann ist man satt. Und das ist auch die Chance, dann in solchen Momenten mal ins Wasser zu gehen und das Boot auch zu reinigen, denn da sammeln sich Muscheln unter dem Wasser an diesem Material an und es wird immer langsamer, das Boot. Und was macht man? Man leint sich an und springt ins Wasser. Und da ich nicht wirklich gut schwimmen kann, das ist schon mal sehr unangenehm. Ich rauche, wie ich euch schon gesagt habe, hilft auch nicht viel. Und dann noch die Gewissheit, dass da 5000 Meter Wasser unter dir sind, hilft auch nicht. Also ich war da wirklich ich hing an meinen Bootsleinen und habe geguckt, dass ich nicht ersaufe. Und jetzt wusste ich, ich muss 7 Meter Boot mit der Spachtel irgendwie unter Wasser, muss ich diese Muscheln da wegmachen. Oh, war die Hölle. Ich habe mir auch ganz schlimm den Kopf gestoßen. Ich habe trotzdem weitergemacht. Habe eine Seite des Bootes geschafft. Hat vielleicht eine Stunde gedauert. Und will auf die andere Seite durchtauchen und da erwischt mich was am Bein. Und man spürt, ob das ein kleiner Delfin ist, ob das eine kleine Dorade ist, die ja immer dabei waren, oder ob das die Urkraft eines U-Boots hat, die dich einfach nur so zur Seite schiebt. Und ich habe mich in Panik umgedreht und hinter mir war alles schwarz. Und mein erster Gedanke war natürlich, das muss ein Hai sein. Puh, was macht man? Natürlich so schnell wie möglich aus dem Wasser raus. Das funktioniert bei dem Boot aber nicht so gut, weil man kann sich draußen nicht irgendwo hochziehen. Das Boot taucht dann sofort wieder auf dieser Seite ins Wasser ein. Es ist ja rund, hat keinen Kiel. Also muss man sich vorhangeln bis zur Mitte des Bootes, da wo die Bordwand ist. Und da kann man einsteigen. Und ihr wisst das, bei Booten zum Einsteigen braucht man eine Badeleiter. Sonst kommt man nicht über die Bordwand. Und da gibt es auch einen Film, ne? Das sind Segler draußen auf dem offenen Meer und haben die tolle Idee, wir gehen jetzt einfach mal alle schwimmen. Habt ihr gesehen? Wie viele haben es überlebt? Keiner, ne? Die sind alle über Bord gesprungen, keiner hat an die Badeleiter gedacht. Und da treiben sie nun neben ihrem wunderschönen modernen Segelboot, aber kommen nicht mehr rein. Und ich glaube, die letzte hat sich dann selbst ersäuft, bevor sie von den Haien gefressen wurde. Also es ist ganz wichtig, dass man eine Badeleiter hat. Und ich hatte keine Badeleiter, ich hatte eine kleine Leine mit Schlingen drin. Da konnte ich so meine Füße reintun. Und mit dem Hai muss das natürlich alles ein bisschen schneller gehen, wenn der neben einem schwimmt. Und da hektigt man dann rum und versucht, die Füße in die Leine zu kriegen. Das hat aber nicht funktioniert, weil ich hatte die Knoten nicht anständig gemacht und habe einfach meine Füße nicht mehr in diese Schlingen reingekriegt. Und das war das zweite Mal auf der Reise, wo ich wirklich aufgegeben habe. Das war der Moment, wo ich gedacht habe, das war's, ich schaff's nicht mehr. Ich werde jetzt von einem Hai wahrscheinlich, meine Vorstellung war immer, er trennt mir komplett mein Unterkörper ab und ich bin dann noch so ein halbes Stück Mensch irgendwie. Es war interessant, auch in diesem Moment, wo ich losgelassen habe, wo ich wirklich aufgegeben hatte, wo ich nicht mehr weiter wusste, war plötzlich dieser Frieden wieder da. Da gab es keine Zukunft mehr, um die man sich hätte Sorgen machen müssen. Da gab es keine Vergangenheit mehr, die man hätte bereuen müssen. Man war wirklich total im Hier und Jetzt und da war alles perfekt, egal wie die Umstände waren. Ich habe aber meine Rechnung ohne meinen Körper gemacht, denn während ich innerlich in Frieden war, hat mein Körper aus unerfindlichen Gründen Kräfte mobilisiert, die ich mir nicht vorstellen kann, und zieht sich mit der puren Kraft seiner Arme über die Bordwand. Und es ist mir im Training wirklich auch bei größter Anstrengung nicht gelungen. Und also man mobilisiert wahrscheinlich in diesen Momenten einfach Urkräfte. Und das ist auch wichtig zu wissen, wenn man mal, ja, wenn es wirklich mal brenzlig wird in unserem Leben und wir auch nicht im Kopf sind, dann scheint es bei uns irgendwo so ein Reptiliengehirn zu geben. Das übernimmt dann. Das wird dafür sorgen, dass wir unser Bestes tun und überleben. Also vielleicht ist es gar nicht so schlimm, ab und zu mal mit dem Denken aufzuhören. Wenn was Schlimmes passieren wird, wird sich unser Reptiliengehirn melden und wird uns schon das Leben retten. Ich komme dann wieder zu mir, als sich mein Körper über die Bordwand schiebt und aus der Bordwand ragte so ein Bolzen raus, so ein abgesägter Bolzen. Und der hat mir die ganze Flanke am Bauch aufgeschnitten. Und durch diesen Schmerz erst bin ich wieder mit meinem Kopf, mit meinem Geist, wieder in meinen Körper hinein bewusst geworden, kam zu mir und habe erst mal begriffen, ich bin aus dem Wasser raus. Ich bin dann auf dem Deck zusammengebrochen und habe dennoch sofort mein Tauchermesser und meine Kamera geschnappt, um diesen Hai jetzt zu konfrontieren, warum auch immer. Es war aber keiner. Es war ein Wal, ein Minkwal, geschätzte 8 Meter, also größer als mein Boot. Und das konnte ich, also das ist wie manisch-depressiver Ozean. In einem Moment bist du in Todesangst und einen Augenblick später bist du voller Euphorie, weil da ein Wal an deinem Boot ist. Das ist so dieses Auf und Ab, das kann man irgendwann gar nicht mehr mit. Und der blieb am Boot, der tauchte immer unten drunter weg. Ich konnte den anfassen, der drehte seine Runden. Das war so unfassbar beeindruckend, einen Wal so nah zu haben. Und ich habe mir das Spiel bestimmt auch so 2-3 Stunden angeguckt, nur irgendwann ist der Punkt, da muss man mal weiter rudern. Und dann habe ich mich auf meinen Rudersitz gesetzt und bin losgerudert. Der Wal ist mir hinterher geschwommen. Ich fand es am Anfang ein bisschen seltsam. Nach 4 Stunden findet man es ganz seltsam. Nach 4 Tagen findet man es dann, glaube ich, irgendwie total schräg. Und so hat er insgesamt 14 Tage an meiner Seite verbracht. Und ich glaube, das ist echt selten. Vielleicht hat er mich adoptiert, konnte nicht mit ihm reden. 14 Tage an meiner Seite, er hat auch einen Namen bekommen. Ich habe ihn Tilly Willi getauft. Und ich finde, diese Begegnung mit diesem Wal ist für mich die schönste Geschichte dieser ganzen Reise gewesen. Es war genau 2 Wochen später, an dem Morgen war wieder die See relativ flach. Und ich höre den Wal draußen abblasen. Das ist ja laut, wenn die Luft durch dieses Atemloch drücken. Und gut, man leint sich erstmal an. Ganz wichtig, dass man nicht den Kontakt zum Boot verliert, wenn man ins Wasser fällt. Und dann bin ich so aus meiner Koje rausgeklettert, habe alle Kameras aufgebaut, die ich habe. Und da kam er auch schon, tauchte aus dem Wasser auf, tauchte direkt vom Boot wieder ab. Spektakel, richtig nah. Man sieht so Fotos hier zum Beispiel. Und plötzlich kommt er an der Bootsseite entlang, taucht wieder auf, schiebt seine Rost rum, sein Maul aus dem Wasser heraus, aber taucht nicht wieder ab. Die sind in der Lage, mit ihrem Kopf über Wasser zu bleiben. Die können also so aus dem Wasser rausgucken. Und ich stehe so an der Reling und vor mir steht ein Wal. Sinnbildlich, da steht ja wirklich im Wasser dann. Ne? Die wedeln so ein bisschen mit ihrer Schwanzflosse und dann die hüpfen auch so ein bisschen. Und das sind so 2 Armlängen vor mir. Also wenn ich hier stehe, da unten war der Wal. Und dann schaut man einem Wal ins Auge. Also wenn es eine Metapher für im Augenblick sein gibt, dann ja wohl das, oder? Mit einem Wal Augenkontakt haben. Und man spürt, der schaut mich an und ich schaue ihn an. Und in so einem Moment passt die gesamte Fassungslosigkeit deines Lebens hinein. Kann man nicht beschreiben. Da bist du völlig im Und ich bin heute auch der Meinung, ich bin heute völlig davon überzeugt, dass alle Dinge, die wir begegnen, die uns begegnen im Leben, sind unser Spiegel. So wie ich den anderen wahrnehme, so nehme ich mich selbst wahr. Und in dem Moment habe ich das Gefühl gehabt, in diesem Wunderwahl habe ich auch das Wunder Janice gefühlt, gespürt, erlebt. Magie, anders kann man es nicht sagen. Als wäre das nicht genug, kam noch eine Gruppe Delfine dazu. Vielleicht wollte der mir die auch zeigen, hat mich deswegen geweckt. Und dann hatte ich einen Wal und geschätzt 50 Delfine für vielleicht eine halbe Stunde am Boot. Und danach sind sie einfach weggeschwommen. Und ab da habe ich diesen Wal auch nie wieder gesehen. Und da lernt man zum Beispiel auch den Unterschied zwischen Einsamkeit und Alleine sein. In solchen Momenten, da spürt man so die tiefste Einsamkeit. Und auch wenn man die ein Leben lang nicht sehen wollte, also ich wollte die nicht sehen, ich einsam, Quatsch. In dem Moment spürt man, dass der Treiber hinter einem Großteil meiner Unzufriedenheit, hinter meinen körperlichen Erkrankungen, ich hatte ja auch körperlich massive Probleme, ich konnte ja nichts mehr essen, ich hatte Allergien, Nahrungsmittelunverträglichkeiten, nur noch Kopfschmerzen, Migräne, Depression. Und in dem Moment erkannte ich einfach, dass der Treiber hinter all diesen Dingen Einsamkeit ist. Und vor allem, fand ich das viel Schlimmere, dieses Gefühl, man hat den Kontakt zu sich selbst verloren. Man spürt sich selbst nicht mehr. Und wenn man das begreift, das liegt wie ein Schalter im Kopf um und plötzlich ist man klar und denkt, was zur Hölle habe ich die letzten 3 Jahrzehnte hier gemacht? Ich war doch als Kind nicht so. Ich habe mich als Kind gespürt. Warum habe ich das vergessen? Warum zur Hölle kann ich mich da gar nicht mehr richtig dran erinnern? Ich war doch früher in einem Sternenhimmel gelegen, ne? Stundenlang, habe fantasiert, habe geträumt. Es hat was in mir gemacht. Ich habe mich nicht um morgen gekümmert und nicht um gestern. Also morgen war einfach nur eine Möglichkeit, aber keine Angst. Und das entdeckte ich jetzt auch wieder auf dem Ozean. Ich lag oft nachts auch draußen auf dem Deck und auf dem Ozean hat man wirklich einen unfassbaren Sternenhimmel. Man kann den Andromeda-Nebel sehen, diese große Nachbargalaxie von uns. Die ist 2,5 Millionen Lichtjahre entfernt. Unfassbar weit. Und man sieht diese Galaxie oben am Firmament so groß wie, ja, wie der Vollmond geschätzt. Und wenn man dann noch weiß, dass die eigentlich noch viel größer ist, dass die so groß ist wie der große Wagen, dass die also fast ein Drittel unseres ganzen Sternenzeltes überbrückt, aber wir es nicht sehen können, weil es zu weit weg ist, zu dunkel, dann bekommt man langsam eine Vorstellung, wie verdammt groß dieses Universum ist und wie viel verdammt viele Galaxien und Sterne darin existieren. 100 Milliarden Galaxien mindestens. Und jeder davon mindestens 100 Milliarden Sterne. Wie viele davon Planeten haben, sei mal dahingestellt. Also wie kann es jemals zum Selbstverständnis geworden sein, dass wir morgens aufstehen und denken, boah, ich bin zu müde, ich ziehe mir lieber wieder die Decke über den Kopf, anstatt vor Freude aus dem Bett zu springen und dankbar zu sein, dass wir jetzt hier sind. Völlig egal, wie die Umstände sind, aber dass wir jetzt hier sind. Und es ist völlig egal, ob ihr Naturwissenschaftler seid und den Urknall toll findet. Wenn vor 3 Milliarden Jahren ein Photon einen halben Millimeter weiter rechts geflogen wäre, wäre diese Erde heute nicht da. Also es ist ein Wunder, dass wir da sind. Oder ob es einen Schöpfer gab, es ist völlig egal. Es ist kein Selbstverständnis, dass wir jetzt in diesem Moment hier sitzen und dass ihr mir zuhört und ich euch anschauen kann, dass wir auch im Kontakt sind. Wenn man das wirklich mal schafft, wenn man in diese Zustände hineinkommt, wo man mal aufhört zu urteilen und zu denken und wenn man einfach mal still ist im Kopf, und da bin ich immer der Meinung, da habe ich meinen Gott nämlich gefunden, mein Gott ist die Wirklichkeit, dann ist da oben Ruhe, die ganzen Vorstellungen sind mal weg, die Pläne, die Ziele, alles egal und plötzlich begegnet man der Welt vorbehaltlos und ist im direkten Kontakt mit der Schöpfung und seinen Gefühlen. Das haut uns um. Und dann begreifen wir wieder aber auch, was Liebe bedeutet, was Dankbarkeit bedeutet. Und ich war einfach ein Mensch, der immer nur da oben gelebt hat, bis zum Extrem. Und deswegen habe ich auch diesen blöden Ozean gebraucht, um aus meinem Kopf rauszukommen. Totaler Kontrollfreak. Völlig den Kontakt zur Wirklichkeit verloren. Kaum noch Gefühle gehabt und Das war meine Reise, mein Abenteuer. Und so war ich froh da draußen ab irgendeinem Punkt. Ich habe meine Probleme in Angriff genommen, ich habe Dinge verstanden. Ich war in der Hölle des Ozeans plötzlich frei. Und ich hatte wirklich keine Lust, eigentlich zurück an das sichere Meer zu kommen. Denn plötzlich brauchte ich auch nicht mehr dieses Meer und Meer. Plötzlich machte immer weniger immer mehr mit mir. Ich saß endlich mal wieder vor ganz trivialen Sonnenuntergängen und habe geheult. Ich konnte das gar nicht fassen. Und ich begriff, dass jeder Sonnenuntergang anders ist. Sonnenuntergang ist nur ein Wort, aber das, was ich da sehe, die Wirklichkeit ist jedes Mal nur in diesem Augenblick so, wie sie ist. Und danach ist sie vergangen. Alles ist vergänglich. Auch mein Leben. Und alles berührte mich, die Wellenspiele. Wenn ich ruderte vor allem, stundenlang schaute ich in den Himmel die Wolken an. Und dann war das wieder wie in meiner Kindheit. Da bildeten die Wolken wieder Comicfiguren und Filme. Und da lief da oben Kino in den Wolken. So wie ich als Kind war. Es geht alles noch. Und das habe ich da draußen wieder gefunden. Zurück ins Weniger. Wir entscheiden, wie tief wir uns in den Augenblick hineinfallen lassen wollen. Und der ist unendlich tief. Und dazu ist es einfach wichtig, dass wir achtsam sind, dass wir bewusst sind. Und das war ich einfach nicht. Ich habe 1000 Dinge gleichzeitig immer gemacht. Aber sich mal einer Sache hingeben und sich erlauben, da hineinzufallen, was man da rausziehen kann. Einfach mal wieder einen Liebesbrief schreiben mit Tinte. Wenn man das sich darauf mal wirklich wieder einlässt, mit Herz und Haar, zieht man da mehr Zufriedenheit und Ruhe raus als 1000 E-Mails, die ihr in euren E-Mail-Konten habt. Nur ein Beispiel. Es näherten sich immer mehr Schiffe. Das ist jetzt hier so ein Kreuzfahrtschiff. Und die hatten mir zum Beispiel auch angeboten, dass sie mir Zigarettennachschub liefern. Und ich war inzwischen schon 2 Wochen auf Pfefferminztee. Es war ganz gut. Ich hätte wahnsinnig gern Zigaretten angenommen. Das Problem ist nur einfach, irgendwann packt einen schon ein bisschen der Ehrgeiz. Ich wollte allein darüber, ich wollte ohne Hilfe darüber. Ich wollte unsupported, heißt das, ohne Unterstützung sein. Und so habe ich das einfach ablehnen müssen. Bin noch weiter gerudert, allein. Irgendwann färbte der Ozean sich gelb. Das ging über 2 Wochen so. Der ganze Ozean nur gelb. Und das fühlte sich so an, als würde das Land jetzt den Teppich auslegen für mich, für die Heimreise. Und das war es jetzt auch. Es fühlte sich wie eine Heimreise an, obwohl es sich vorher eigentlich wie eine Flucht angestellt hatte. Und es war ein bisschen ambivalent für mich. Auf der einen Seite natürlich, ich wäre so wahnsinnig gern da draußen geblieben. Ich hatte doch alles. Auf der anderen Seite, da wartete meine Familie, da warteten meine Freunde. Natürlich wollte ich auch wieder in die Arme meiner Liebsten fallen. Und es gibt einen schönen Satz von Alexander Supertramp, der hat gesagt, Glück ist nur echt, wenn es geteilt ist. Und je mehr man über diesen Satz nachdenkt, wenn man glücklich ist, dann merkt man, was habe ich von dem Glück hier draußen, wenn ich es nicht irgendwie anderen gebe, wenn ich es nicht in die Welt bringe? Wenn es nur in mir wirkt, ist es verloren, es hat keinen Sinn. Und dieser Mann muss es wissen, denn dieser Alexander Supertramp hat diesen Satz als letzten Satz seines Lebens geschrieben. Als er gestorben ist, vergiftet irgendwo in Alaska, hat er diesen Satz noch in sein Reisebuch gekritzelt. Und wenn man stirbt, ist man im Begreifen. Dieser Satz ist ganz, ganz wichtig. Nach etwa 88 Tagen war dann dieser Moment. Ich weiß noch, ich hatte Wasser übrig, Süßwasser übrig. Und ich wusste, ich bin in der Nähe vom Land, jetzt kann ich mir endlich mal die Haare waschen. Zum 3. Mal nach 3 Monaten. Und habe mir dann so ein nasses Handtuch umgebunden und komme so nach hinten und denke, was ist denn das da am Horizont? Ganz komische Wolkenform irgendwie. Und das habe ich sehr lange verfolgt, diese Form. Und ich habe bestimmt eine halbe Stunde allein gebraucht, um zu begreifen, dass das keine Wolken sind, sondern dass es Land ist. Und in dem Moment, wo man es begreift, ändert sich alles. Deine Wahrnehmung verändert sich. Die Luft riecht komplett anders. Und dann sieht man plötzlich auch schon die Vögel. Und es ist man weiß gar nicht wohin mit den Gefühlen, die da hochkommen. Und ganz besonderer Moment, aber trotzdem, es war nochmal, und das war vielleicht auch gut so, ich hatte nicht lange Zeit, diesen Moment zu genießen, denn Barbados ist eine sehr schwierige Insel, wenn man anlegen will. Die komplette Ostseite, und ich kam ja aus der Richtung, ist Steilküste. Genauso Steilküste, wie es in Portugal war. Man kann da nicht anlegen, ne? Da zerschellt man wieder. Und deswegen musste ich genau im Norden dieser Insel einen winzigen Punkt erreichen. Der war etwa 500 Meter von diesen Klippen weg. Und wenn ich weiter südlich gelandet wäre, wäre ich an der Küste zerschellt. Wäre ich weiter nördlich gelandet, hätte ich nicht auf die Rückseite der Insel gefunden, sondern wäre ins Karibische Meer reingespült worden. Und so habe ich 3 Tage und 3 Nächte nochmal richtig tough rudern müssen, wirklich bis an die Grenzen, um dann am 21. Februar 2012 morgens die offizielle Ziellinie zu überqueren. Natürlich habe ich da auch mal so eine Signalfackel dann angemacht wieder und damit war das Abenteuer eigentlich geschafft. Damit hat man irgendwelche blöden Guinness-Buch-Rekorde sicher und ist offiziell über den Ozean. Aber ein Freund zu mir hat gesagt, Janice, über den Ozean rudern, das kann jede. Wenn du Stil und Klasse hast, machst du dein Boot in Portugal selbst ab und du machst es im Hafen in Portugal auch selbst fest. Das heißt, ich musste dann nochmal um die halbe Insel rumrudern, damit ich auch in den Hafen reinkomme und es dann auch anlegen kann. Und das war natürlich die Zeit, wo es dann endlich auch mal ein paar Bilder von mir gibt. Bis zu dem Punkt haben sich meine Freunde dann auch mit dem Boot rausgetraut. Obwohl die alle schwer seekrank waren und schon nach wenigen Stunden Sonnenbrand. Das Meer ist nichts für sie. Und ich habe es tatsächlich auch geschafft. Ich habe dieses Boot mit der Spitze bis gegen den Steg gesetzt, bin von meinem Ruderboot gefallen, von meinem Rudersitz gefallen und das war auf der Reise, denke ich, das 4. Mal, dieser Moment, wo man ganz im Hier und Jetzt ist. Zu 100%. Und ich wurde natürlich vorher gefragt, was ich mir denn wünsche für die Ankunft, was so meine größten Gelüste sind. Und ich hatte total Bock auf Cola. Ich weiß nicht warum. Und ich hatte natürlich Lust auf Zigaretten. Und jetzt wollte ich aus diesem Boot aussteigen, hatte allerdings völlig unterschätzt, wie sehr die Laufmuskulatur atrophiert. Und ich hatte auch unterschätzt, wie sehr der Gleichgewichtssinn sich jetzt an diese dauernde Pendelbewegung angepasst hatte. Und in dem Moment, wo du auf festes Land trittst, zieht es dir die Beine weg und den Kopf und dann liegst du erstmal. Ich konnte nicht mehr laufen. Und da sah es ich da nun und mir fielen Menschentrauben um die Arme. Die meisten kannte ich gar nicht. Ich war völlig überfordert mit den ganzen Menschen. Und habe erstmal Cola getrunken, mir eine Zigarette angesteckt, was keine gute Idee war, in dem Zustand. Und bin dann so schnell wie möglich erstmal geflüchtet. Wir haben uns ein kleines Restaurant gesetzt. Da gab es warmes Essen, frisches warmes Essen. Das erste warme Essen nach 3 Monaten. Und da habe ich mich für Cheeseburger entschieden. Und ich kann euch sagen, es war der beste Cheeseburger meines ganzen Lebens. Und das ist für mich einfach eine ganz wichtige Erkenntnis an dem Punkt nämlich gewesen. Die Sachen schmeckten wieder wie in meiner Kindheit. Alles noch da. Gemüse, Obst, alles resettet. Also scheinbar können wir das noch. Die Frage ist, warum stopfen wir so viel und brauchen so viel künstliche Geschmacksstoffe? Überhaupt, meine ganze Sinneswahrnehmung war wie neu kalibriert. Ich roch die Blüten in vielen Metern Entfernung und ich konnte auch genau sagen, wo der Geruch herkommt. Was ich hörte, war, solange es natürlicher Art war, unfassbar intensiv. Nur mit den menschgemachten Geräuschen kam ich gar nicht klar. Das hat mich wirklich in den Wahnsinn getrieben. Ich konnte in keinen Supermarkt gehen, da habe ich Kopfschmerzen gekriegt. Und auch meine Haut war wieder ganz sinnlich. Also wenn mich jemand berührte plötzlich, das machte so viel mit mir. Von Küssen ganz zu schweigen. Und so fand ich mich am Ende der Reise, um jetzt zum Schluss zu kommen langsam. Ich mag dieses Bild einfach sehr. Es zeigt mich in einem Leuchtturm in dieser Wendeltreppe. Und so war mein Leben. So ein Strudel an Eindrücken und zurück im Alltag. Und um Gottes Willen, was soll ich jetzt machen? Ich kam ganz ehrlich mit dem Lärm der Welt nicht mehr klar, ich kam mit der Oberflächlichkeit nicht mehr klar. Die meisten Probleme der Menschen fand ich einfach furchtbar trivial. Ich war überfordert einfach. Und ich habe für mich einfach gedacht, was kann ich jetzt tun? Und ich kenne nur drei Möglichkeiten. Entweder man macht so etwas, und das gilt für jeden, ne? Ob das jetzt, da darf sich die Mutter angesprochen fühlen, die ihr kleines Kind aufzieht, da darf sich der Radfahrer angesprochen fühlen, der einfach mal durch Europa saust, jeder mit seinem Abenteuer. Und wir alle haben so ein Päckchen, jeder von uns hat so ein Päckchen. Man kann drei Dinge machen, wenn man so ein Päckchen irgendwann mal erfolgreich ausgepackt hat. Das erste ist, man geht zurück in den Alltag, macht die gleichen Sachen wie vorher wieder. Weil man hat sich ja dran gewöhnt. Die alten Handlungsmuster werden wieder bedient. Rasch hat man neue Päckchen und neue Probleme, die den alten ja nie unähnlich sind. Irgendwann steht man da und denkt, Mensch, warum habe ich immer wieder die gleichen Probleme? Wollte ich nicht. Und dann gibt es die Option B, wie ich es gerne nenne, der sogenannte Höher-Schneller-Weiter-Modus. Man hat da draußen irgendwie einen Kick gekriegt. Man hat diesen Adrenalinstoß mal verspürt, man war mal im Hier und Jetzt. Und jetzt fängt man an, dieses Adrenalin zu jagen. Und dann ist es jetzt beim nächsten Mal nicht der Ozean, sondern dann ist es der Pazifik als noch größerer Ozean, oder man beginnt auf Berge zu klettern, alle 8000er. Permanent, also um diese Gegenwart wiederzufinden, gehen diese Menschen noch weiter weg vom Hier in die fernste Ferne. Und das jetzt versuchen sie irgendwann in der Zukunft zu finden, wenn sie Urlaub haben, wenn sie ihren Job hinschmeißen. Also sie rennen aus der Gegenwart hier weg und gehen ans Ende der Welt, steigen auf die höchsten Berge, um dort das Hier zu finden. Und das fand ich irgendwie, das hat mir nicht gereicht. Ich hätte das auch gern gemacht am Anfang, aber mir erschien das dubios. Warum zur Hölle muss ich mich so anstrengen, um in dieses blöde Hier und Jetzt zu kommen? Es ist doch immer jetzt und es ist immer hier, oder? Kann es sein, dass nur die ganze Anstrengung, dass wir meinen, dass wir immer irgendwo hinkommen müssen, der einzige Grund ist, dass wir so leiden? Buddha hat das mal ganz interessant gesagt. Buddha hat gesagt, wir leiden, weil wir begehren. Ich glaube, es ist einer der wichtigsten Sätze im Buddhismus. Und deswegen habe ich mich hingesetzt und habe gesagt, nein, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Ich versuche, einen anderen Weg zu finden. Ich will nicht schon wieder gleich weglaufen. Ich möchte hier bleiben. Ich möchte auch bei meiner Familie bleiben. Und möchte aber nicht in meinen alten Job. Ich habe so einen Mittelweg irgendwie gesucht. Und der hat mich nochmal sicher 2 Jahre gekostet. Ich habe mich komplett zurückgezogen, habe mich nochmal über 2 Jahre ja, mehr oder weniger in den Wald gesetzt. Habe unfassbar viel meditiert, habe jeden Weg ja, gesucht, um wieder diese Zustände zu haben, in denen ich ja so frei war. Und ich glaube, ich habe für mich meinen Weg gefunden. Und wie ich am Anfang schon sagte, ich bin mit ganz trivialen Dingen zurück aus meinem Wald gekommen. Und das ist der Maßstab meines Lebens. Ich versuche, dankbar zu sein. Ich versuche, endlich ehrlich zu sein. Das ist ganz schwer. Ich glaube, es ist sogar das Schwierigste, zu anderen ehrlich sein und zu sich ehrlich zu sein. Ich versuche, Verantwortungen zu übernehmen, Mitgefühl, Urvertrauen, Achtsamkeit. Und ich finde, das lässt sich alles wunderbar vereinen unter dem Wort Demut. Wir sind Menschen, die heute überall nach Macht streben. Und oft erkennt man das nicht auf den ersten Blick. Aber jeder sammelt irgendwas, jeder will was besitzen. Der eine sammelt viel Geld, der andere sammelt Aktien, der nächste sammelt Briefmarken und manche sammeln einfach nur zu viele Gedanken. Jeder nach seinem Talent. Und Demut bedeutet eben auch, diese Dinge mal loszulassen. Dafür braucht es auch wirklich Kraft. Der Millionär hat genauso Probleme, seine Millionen loszulassen, wie der Gedankensüchtige seine Gedanken. Und diesen Weg bin ich einfach gegangen und darüber schreibe ich jetzt zurzeit ein neues Buch, habe aber erst mal eins über den Ozean geschrieben mit dem Namen Tosende Stille. Das gibt es da hinten, glaube ich, auch gleich, wenn das jemand signiert haben will, zum Mitnehmen. Und das nächste Buch heißt Freut euch nicht zu spät, kommt jetzt im Frühjahr. Und da erzähle ich etwas mehr über diese zweite Reise nach dem Ozean. Und es wird eine Reise ins Hier und Jetzt sein. Aber ich glaube, noch viel wichtiger noch, es wird eine Reise sein, zurück in die Liebe, vor allem in die Selbstliebe. Und somit hoffe ich, dass ihr heute Abend für, ich weiß gar nicht wie lange, 90 Minuten wahrscheinlich, im Hier und Jetzt wart, mal das Morgen vergessen habt und zumindest einen schönen Abend jetzt hattet. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit.